Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner.
Und damit jetzt ein herzliches Willkommen zu Folge 111, der ersten richtigen Schnapszahl hier auf All Aquascaping Answers. Und deshalb machen wir heute mal auch eine ganz klassische Folge. Ganz klassisch, drei Fragen von euch, die wir so ein bisschen ausarbeiten werden und ein bisschen beantworten werden. Und vorab noch zwei Ankündigungen. Beziehungsweise, nee, eigentlich drei Ankündigungen. Die erste Ankündigung ist einmal hier, T-Shirt. Ne? Die Plant Art Kollektion ist ja jetzt auf aquaowner.clothing verfügbar. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, schaut da mal rein. Neue T-Shirts, neue T-Shirt-Designs und auch neue Kunstprodukte. Da bezieht sich nämlich auch gleich eine Frage drauf. Da gehen wir dann aber nochmal detaillierter drauf ein. Zweite Sache ist, neue Toolbags wird es ab dem 4.7. geben. Sonntag, 4.7. kommen wieder neue Toolbags in den Shop. Wahrscheinlich wieder 22 bis 23 Stück. Und die sind dann ab dann wieder verfügbar. Bis dahin müsst ihr leider noch warten. Tools werden aktuell deutlich weniger. Es gibt zumindest keine Toolsets mehr. Und ich glaube, es gibt keine Pinzetten mehr. Pinzetten oder Springscheren. Eines von beiden war das, was jetzt zuerst irgendwie weg war. Ich habe schon nachbestellt. Die Sachen sind aber noch nicht da und ich habe auch keine großen Mengen mehr bekommen nachbestellt. Das heißt, das wird jetzt momentan erstmal so ein bisschen runtergehen, bis die, bis der Lieferant wieder voll einsatzfähig ist, weil die halt immer noch aktuell, da war wohl erst das Problem mit Corona, dass dann das Werk geschlossen wurde. Dann hat er halt neue Mitarbeiter bekommen und jetzt sind die wohl nochmal umgezogen mit dem Werk. Das hat es halt alles jetzt nicht wirklich viel besser gemacht, was die Verfügbarkeit angeht, aber da haben wir natürlich leider echt überhaupt keinen Einfluss drauf. Und da müssen wir jetzt so ein bisschen mit warten. Aber aktuell kriegt er noch alles, wie gesagt, außer Toolsets. Sind jetzt gerade nicht da, sollten aber nächste Woche wieder verfügbar sein. Ansonsten generell mal auf aquascapingtools.de schauen, auch wenn du dir da die Erinnerung setzen willst für das Toolbag. Links zu allen Sachen natürlich auch wieder in der Podcast-Beschreibung. So, und die letzte Sache. Update zu den Edelstahl-Ein- und Ausläufen. Ich habe jetzt das zweite Sample bekommen und es war deutlich besser als das erste Sample. Also dahingehend auch schon mal Respekt an den Hersteller, dass er sich da echt bemüht hat, um da irgendwie was Neues zu machen. Jetzt war nur das Problem, dass wir so auf diesem Level nicht weiterkommen, weil halt ein paar Besonderheiten, die ich haben wollte, die nicht umsetzen können. Also wirklich nicht können und deshalb wir jetzt vermutlich an diesem Punkt uns wieder trennen werden, was ein bisschen schade ist, weil jetzt hat man diese zwei Samples und man sieht, es gibt eine Verbesserung und dann kommt man am Ende doch nicht weiter. Wäre eine Sache gewesen, die man vielleicht auch direkt zu Beginn hätte klären können, weiß ich nicht genau, aber die Kommunikation war halt eben mal so ein bisschen nicht schwierig, aber ungewohnt einfach, weil es lief ja alles komplett über Instagram und wir sprechen halt beide Englisch, ja, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Gegenseite nicht immer alles versteht, was man sagt, was natürlich erstmal nicht schlimm ist, ne, natürlich, wenn Englisch nicht deine Muttersprache ist. Trotzdem macht es natürlich solche Sachen dann so ein bisschen schwierig. Und ich habe gestern nochmal Zeichnungen angefertigt und alles und da kam dann halt raus, okay, so in dieser Form kann ich das jetzt nicht umsetzen. Das heißt, da werde ich jetzt auf jeden Fall nochmal, ihr habt mir ja schon in dem letzten Livestream ganz viele Produzenten gesagt, zum Teil aus der Schweiz, zum Teil aus Deutschland. Das macht natürlich die Kommunikation ein bisschen einfacher und man kann auch präziser kommunizieren, was halt Besonderheiten angeht. Da werde ich mich jetzt also nochmal hinsetzen und da weiter rumgucken. Das ist aber auch ein Prozess. Ich meine, das habe ich jetzt schon wieder gemerkt. Das dauert halt einfach ewig lange. Ja, also ich bezweifle jetzt aktuell stark, dass das dieses Jahr noch marktreif werden wird. So wie es ja mit dem Toolbag im Endeffekt auch war von der Zeitlinie her. Aber gut, das ist dann halt so. So, und dann kommen wir doch einfach mal direkt zu euren Fragen. Ja, doch. Also, wir fangen mal an mit der Frage von David. David sagt oder schreibt, ich stelle morgens, kurz bevor CO2 Licht und Licht und die Zeitschaltuhr angeht, fest, dass es bis zu 15 Minuten dauert, bis das über Nacht in den CO2-Schlauch geflossene Wasser wieder aus dem Diffusor austritt und endlich CO2-Bläschen zu sehen sind. Geht das nicht irgendwie schneller oder ist das bei dir ebenfalls der Fall? Des Weiteren muss ich sehr häufig am Feinnadelventil rumschrauben, da ich bereits nach der Hälfte der 8 Stunden Beleuchtungszeit je Tag feststelle, dass der Dauertest entweder noch blaugrün oder bereits gelbgrün anzeigt. Ist das bei dir ebenfalls so oder muss ich gegebenenfalls meinen Diffusor reinigen. Bin an der Stelle etwas lost. Mein CO2-Equipment, 2 Kilogramm Flasche, Hiwi Doppeldruckkammer mit Minderer, mit Rückschlagventil, Magnetventil und Edelstahldiffusor. Das Equipment ist knapp ein Jahr alt. Okay, David, also beides ist normal in einem gewissen Umfang. Das erstmal so ganz generell vorweg. Was du am Anfang beschreibst, dass es bis zu 15 Minuten dauert, bis das in der Nacht in den CO2-Schlauch geflossene CO2 verdrängt wurde und so weiter, ist völlig normal, weil in dem Moment, wo halt kein Druck mehr anliegt und kein CO2 mehr durch den Schlauch gepresst wird, wenn sich das sozusagen zurückzieht oder rausdiffundiert, entsteht im Schlauch ein Unterdruck. Und der zieht natürlich Wasser aus dem Aquarium, selbst durch die Membran, in den Schlauch rein. Und das muss halt erst verdrängt werden. Und Wasser lässt sich durch die Membran deutlich schlechter verdrängen als Gas, wie zum Beispiel CO2. Und deshalb dauert das auch so lange, bis dieses ganze Wasser da mal rausgequetscht wurde. Die Lösung dafür ist vergleichsweise simpel, und zwar ein weiteres Rückschlagventil direkt hinter dem Diffusor. Ja, also wenn du dir vorstellst, du hast deinen Druckminderer, du sagst ja, der Doppeldruck, Druckkammerminderer mit Magnetventil und Rückschlagventil, und dann kommt der CO2-Schlauch und der geht dann an deinen CO2-Diffusor dran. Und direkt an dieser Übergangsstelle, sozusagen, also du hast quasi den Diffusor, 1 Zentimeter Schlauch, Rückschlagventil. Und dann erst der Schlauch, der zum kompletten Druckminderer zurückführt. Du hast dann zwar 2 Rückschlagventile in deinem Setup, was theoretisch unnötig ist, aber das verhindert halt, dass der Schlauch volllaufen kann mit Wasser. Das ist der einfache Trick dabei. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Das mache ich mittlerweile auch so, dass ich halt immer relativ nah am Diffusor nochmal ein Rückschlagventil montiere. Selbst wenn ich halt in der Regel auch mittlerweile die ganzen Druckminderer habe, wo Rückschlagventile schon eingebaut sind. Aber ne, wie du schon sagst, ist halt nervig, da dann irgendwie drauf zu warten. Die andere Möglichkeit wäre natürlich einfach CO2 früher einschalten. Wenn du sagst, es dauert immer eine Viertelstunde, bis dann CO2 rauskommt, dann lass halt CO2 über eine separate Zeitschaltuhr laufen und starte es einfach eine Viertelstunde, bevor das Licht angeht. Dann hast du das halt auch schon mal überwunden. Also die beiden Optionen hast du, sollte beides relativ easy umzusetzen sein, denke ich. So, der zweite Teil ist ja, dass du immer mal wieder deine Konzentration verändern musst, weil du sagst, dass es entweder dann noch blau-grün oder noch schon irgendwie gelb-grün geworden ist nach der Hälfte der Zeit. Da gibt es mehrere Gründe für. Einerseits ist es ganz häufig bei vielen Druckminderern so, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie es beim Hiwi war, weil ich den schon länger nicht mehr angefasst habe, aber ich weiß, dass es bei den JBL-Druckminderern beispielsweise so ist. Da sind wirklich minimalste Bewegungen an diesem Feinnadelventil, können dafür ausschlaggebend sein, ob du jetzt zu viel oder zu wenig CO2 drin hast. Ich finde auch, dass das nicht fein genug ist. Und das Gefühl habe ich häufiger mal bei solchen Sachen. Kann man jetzt nicht so richtig viel dran ändern, außer du würdest sozusagen nach dem Druckminderer noch ein zweites Feinnadelventil einsteuern, also das noch dazwischen bauen. Was ginge, aber was irgendwie ja auch ein bisschen Overkill ist. Also, weil wofür? Du hast ja bereits ein Feinnadelventil. Nur es stimmt schon, dass es das manchmal ein bisschen fummelig einstellbar ist. Tatsächlich kann dabei, wenn es um diese Einstellbarkeit geht, ein Blasenzähler helfen. Ich bin kein besonderer Freund von Blasenzählern, weil sie halt meiner Meinung nach keine besondere Funktion erfüllen. Aber tatsächlich für die Einstellbarkeit sind sie ganz praktische Hilfsmittel. Weil da kannst du dich natürlich dann einfach nach der entsprechenden Blasenmenge richten und die danach wieder einstellen. Ansonsten gäbe es noch die Option, Diffusorreinigen wird es in der Regel nicht sein. Ein Faktor, der natürlich ein Faktor ist, ist tatsächlich Pflanzenwachstum. Denn wenn du mehr Pflanzenmasse im Aquarium hast, verbrauchen die mehr Nährstoffe und damit natürlich auch mehr CO2. Das heißt, kurz vor einem Rückschnitt wird es eher so sein, dass du vielleicht mit deiner festen Einstellung, wenn du sie nicht verändern würdest jetzt über den Tagesverlauf, etwas zu wenig CO2 im Becken hast und direkt nach einem Rückschnitt hast du dafür dann wieder zu viel CO2 im Becken. Weil natürlich das jeweilige CO2, wenn du die Menge nicht veränderst, auf einmal viel weniger Pflanzenmasse gegenüber hat, die es aufnehmen könnte. Oder aber halt sehr viel Pflanzenmasse gegenüber hat, die es aufnehmen könnte. Das heißt, Schwankungen in einem bestimmten Bereich sind durchaus normal. Ich habe es bisher tatsächlich einfach so gelöst, dass ich mit einer 20 Milligramm Testflüssigkeit das am Anfang so einstelle, dass ich am Ende des Tages so ganz leicht gelblich bin. Weil dann ist es noch nicht übermäßig viel, wie jetzt bei einer 30 Milligramm Flüssigkeit, weil dann komme ich ja im gelben Bereich schon auf Richtung 40 Milligramm. Mit der 20er komme ich halt im gelben Bereich auf Richtung 30 Milligramm, was ein total guter Wert ist. Und so lasse ich es dann einfach stehen. Und dann kann man tatsächlich beobachten, dass sich das im Laufe der Zeit, im Laufe der Wachstumsphasen der Pflanzen so ein bisschen selbst korrigiert, dass es dann einfach ein vernünftiges Grün die ganze Zeit hat. Und direkt nach einem Rückschnitt wird es dann halt wieder so ein bisschen gelb, aber ich kenne ja trotzdem den Bereich, in dem sich das dann bewegt. Also das ist zumindest meine Lösung bisher, wenn du nicht wirklich regelmäßig nachjustieren willst, was man in der Regel natürlich nicht will, das kann ich ja auch verstehen. Ja, also sauber machen, ich meine gut, Diffusor sauber machen ist jetzt nie verkehrt, Dinge sauber machen ganz generell ist jetzt nicht verkehrt, aber das wird hierbei vermutlich nicht der entscheidende Faktor gewesen sein. Gut, so viel einmal dazu. Machen wir mal weiter mit einer Frage, was ich jetzt gerade schon meinte, was sich noch so ein bisschen auf Kunstprodukte bezieht und auf aquaowner.clothing und auf meine Marke sozusagen. Und zwar von Franz. Franz fragt, hallo Tobi, ich habe mal eine Frage, die sich nicht besonders auf das Thema Aquascaping bezieht, sondern eher zu deiner eigenen neuen Marke. Da es auf dem Aquaristikmarkt nur sehr wenig Wattdekorationen gibt und du ja von Beruf Fotograf warst, würde es mich interessieren, ob du als neue Produkte sowie sowas wie Bilder von Tieren, Pflanzen oder andere dekorative Produkte als schönes Bild oder auf Leinwand gedruckt anbieten könntest. Sowas gäbe es nämlich noch nicht auf dem Markt. Habe ich gemacht. habe ich jetzt tatsächlich auch schon etwas länger. Ich muss mal selber einmal kurz auf die Website gehen, dann kann ich dir das mal genau zeigen. Ich merke, ich bin nicht in der Lage zu tippen und zu reden gleichzeitig. So, wenn du auf aquaowner.clothing gehst, dann findest du oben die Kategorie Kunst. Und darunter gibt es drei Unterkategorien, nämlich Kunstdrucke, Poster und Postkarten. Wir fangen mal mit den Postkarten an. Die Postkarten, da habe ich mich so ein bisschen orientiert an den Tropica Art Cards, natürlich, weil das war wirklich eine mega gute Idee von Tropica. Übrigens, das ist auch, ne? Also Tropica hat ja durchaus Wanddekorationen. Die haben die Art Cards und die haben die größeren Pflanzenposter. Die gibt es auch bei Aquasabi im Shop. Ich werde die alle mal in der Podcast-Beschreibung verlinken, neben meinen eigenen Sachen jetzt hier. Ich habe, wie gesagt, Postkarten einmal hier. Das sind die Postkarten zusammen mit den aktuellen Plant Art Prints, also das, was ich jetzt auf dem T-Shirt habe, gibt es auch mal als Postkarte. Das sind 4 Stück, wäre ein Set. Das wird aber auch im Laufe der Zeit erweitert werden, weil ich diese Kollektion eigentlich auch erweitern will mit weiteren Pflanzen, weil ich das schön finde. So, die kannst du also einmal bekommen. Kannst dir dann natürlich einen kleinen Rahmen packen und dann irgendwo hinstellen. Und dann gibt es aber eben auch wirklich explizit Poster und Kunstdrucke. Ich habe bei beiden die gleichen Motive. Der Unterschied ist einfach der Preis und die Qualität des Druckes. Weil ich kann völlig verstehen, wenn man gerne auch einfach ein schönes Bild haben möchte und da nicht für viel für bezahlen möchte. Dafür sind die Poster gedacht. Die Größe ist immer 90x60, also wirklich relativ groß. Und die Poster kosten dafür 20 Euro, also 19,90 Euro. Und das ist halt ein mattes Fotopapier, auf was gedruckt wird. Das ist jetzt auch kein Scheiß, ne? Sondern es ist halt einfach ein mattes Fotopapier, 190 Gramm pro Quadratmeter, ist also kein, also auch ein vergleichsweise dickes Papier und ist sogar archivfähig. Also vom Papier her ist das wirklich kein Quatsch, sondern wirklich relativ gut, aber trotzdem noch ziemlich günstig. Da gibt es momentan 4 Motive. Da habe ich einmal eine Rota Lahara, eine Zoanthus, einen Nanoptopoma Peru, also ein kleiner Wels, und mein Honiggurami-Pärchen in voller Balzfarbe, was ich ein mega geiles Foto finde. Das wird aber auch im Laufe der Zeit noch erweitert. Also immer, wenn ich denke, hey, dieses Foto, das würde sich dafür gut eignen, dann wird das da noch weiter mit aufgenommen. Momentan sind es jetzt halt erstmal nur die 4 und unter Kunstdrucke ist halt das gleiche Motiv jeweils, auch die gleiche Größe mit 90x60, kostet aber nicht 20, sondern 50 Euro, weil das einfach eine komplett andere Hochwertigkeit vom Papier her ist. Da benutzen wir nämlich halt Epson Ultralight Premium Laster Fotopapier. Gerade dieser Laster-Effekt ist halt mega, mega geil für solche Kunstdrucke. Das ist eine Oberfläche, die so irgendwo in der Mitte zwischen Hochglanz und Matt liegt. Generell kann man ja sagen, dass Hochglanzdrucke eigentlich sehr, sehr hochwertig aussehen, vor allem weil gerade der Kontrast dadurch verstärkt wird. Problem bei Hochglanzdrucken ist, du hast halt sofort Staub und Fingerabdrücke drauf. Und das umgeht Lasterpapier so ein bisschen. Du kennst das bestimmt noch von alten Fotoabzügen. Wenn du früher einen Film entwickelt hast, die Bilder, die du da bekommen hast, das war sogenanntes Lasterpapier. Das hat so eine ganz leichte, raue Oberfläche und die sorgt nämlich dafür, dass das mega unempfindlich ist gegen Fingerabdrücke beispielsweise, aber trotzdem ein ähnliches Kontrastverhältnis bietet wie Hochglanzpapier. Das ist wirklich toll. Und hat zum Beispiel jetzt auch hier ein Papiergewicht von 260 Gramm pro Quadratmeter. Das wird also deutlich, deutlich schwerer. Kommt direkt aus Japan, das Papier, was da benutzt wird. Und das wäre schon so die hochwertige Variante. Das ist jeweils immer nur der Druck, also nicht mit Rahmen oder so, weil ich finde, Rahmen anzubieten immer so ein bisschen schwierig, denn Rahmen ist echt super individuell, was man da haben will. Ob weiß oder schwarz oder Alu, mit Passepartout, ohne Passepartout, das würde ich immer lieber euch selbst überlassen. Dass ihr da vielleicht dann einen Rahmen zu kaufen, wenn ihr einen haben wollt. Aber gerade so Laster würde sich auch anbieten, es einfach so an die Wand zu pappen. Weil das ist wirklich sehr unempfindlich. trotzdem, ein Rahmen sieht natürlich immer sehr hochwertig aus. Aber ja, das sind halt so die Optionen, die ihr habt. Momentan 4 Motive bei den Kunstdrucken und bei den Postern und 4 andere Motive bei den Postkarten. Das wird im Laufe der Zeit noch erweitert werden. Und ich finde tatsächlich die Preise auch super fair. Also gerade für die Poster auf dem matten Fotopapier in der Größe für 20 Euro ist ziemlich geil. Die Kunstdrucke sind mit 50 Euro natürlich teurer, aber das ist immer noch, wenn du auf so einem Papier selber was drucken lässt, ist das nicht billiger. Und deshalb ist das eigentlich schon echt ein guter Preis geworden, finde ich zumindest. Da bin ich auch ganz, ganz froh, dass die Druckerei mir das in diesem Umfang anbieten konnte und ja, das so möglich macht. Also finde ich ziemlich geil. Wenn es verschickt wird, kommt es gerollt, natürlich, logisch. Ne? Anders kann es halt schlecht verschickt werden. Da wäre immer mein Tipp, das einfach mal so einen Tag liegen zu lassen, um es sich selbst so ein bisschen ausfalten zu lassen, gerade bei dem Lasterfotopapier. Das funktioniert meistens ganz gut und dann kannst du es auch rahmen beispielsweise. Ja, so viel einmal zu den Kunstprodukten. Ich muss auch mal schauen, was es da noch für Bilder gäbe. Vielleicht kann man da auch mal irgendwie so eine kleine Abstimmungsrunde auf Instagram machen, dass ich immer mal so 2 Bilder zeige und wir da so verschiedene Runden machen, wie so ein Turnier sozusagen, und ihr dann abstimmt, welches dieser Bilder es wert wäre, halt auch hier in diese Riege der Kunstprodukte aufgenommen zu werden. Das würde ich mir mal überlegen. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee, glaube ich. Gut, das ist also Frage Nummer 2 gewesen. Und jetzt Frage Nummer 3, letzte für heute, von Vincent. Und Vincent fragt, ich habe vor kurzem mein Becken umgestaltet und habe mich jetzt gefragt, ob typische Erscheinungen von einer Einfahrphase, wie zum Beispiel Kiesel und Fadenalgen, auch auftreten, wenn man das Becken mit einem schon eingelaufenen Filter startet. Ja, in der Regel schon, muss halt nicht. Aber das ist ehrlich gesagt das gleiche Argument wie bei jeder Einfahrphase. Du kannst bei jeder Einfahrphase Glück haben und es treten gar keine Algen auf. Das habe ich zum Beispiel gerade wieder in dem Pond-Aquarium hinter mir, in dem 60F, da tritt jetzt, also das ist jetzt Anfang Woche 3, da passiert exakt nichts, was wie Algen aussehen würde. Die kommen einfach nicht. Und da habe ich eventuell Glück, dass ich da komplett algenfrei durchkomme. Das kann passieren. Ist dabei auch so, dass der Filter eingelaufen ist, das beschleunigt die Einfahrphase zum Einsetzen von Fischen. Weil dann hast du ja bereits ordentliche Bakterienstämme da drin, die bereits ordentlich Nitrit in Nitrat, also Ammoniak in Nitrit und Nitrit in Nitrat umwandeln können. Halt dieser Nitrifikationsprozess, der läuft damit schon. Das heißt, du kannst früher Fische einsetzen. Das heißt nicht, dass ich dir empfehlen würde, direkt an Tag 1 alle deine Fische da reinzusetzen. Aber es würde halt gehen, sie nach ein paar Tagen vernünftig einzusetzen. Trotzdem Nitritwert immer vorher messen, damit du da auf der sicheren Seite bist. Aber dafür ist halt dieser eingefahrene Filter notwendig. Das Algenkommen hat mit nitrifizierenden Bakterien nichts zu tun und damit auch mit dem Filtermaterial nichts zu tun. Das Algenkommen hat was mit einem Nährstoffungleichgewicht zu tun. Immer. Immer, immer, immer. Und dieses Nährstoffungleichgewicht wirst du am Anfang haben, gerade wenn du einen neuen Bodengrund eingesetzt hast, vor allem wenn du Soil eingesetzt hast. Dann hast du nämlich am Anfang sehr viele Nährstoffe, die von deinen Pflanzen, die ja am Anfang sich jetzt überhaupt erstmal darauf konzentrieren müssen, dass sie Wurzeln ausbilden, dass sie fest wachsen, dass sie allererste Ausläufer bilden. In dieser Phase wachsen Pflanzen nicht in die Masse, sondern sie müssen sich halt erstmal an das neue Milieu gewöhnen. Je nachdem, wenn du Topfpflanzen hast oder auch viele In-vitro, sie müssen sich erst umstellen vom E-Mersen auf das Submersewachstum. In diesen ersten 2 bis 3 Wochen verbrauchen die Pflanzen kaum Nährstoffe. Die hast du aber trotzdem drin, gerade durch das Soil beispielsweise. Und deshalb machst du ja am Anfang gerade mit Soil viele Wasserwechsel und deshalb musst du halt auch mit der Düngung erst nach ungefähr 3 bis 4 Wochen anfangen, weil erst dann die Pflanzen diese ganzen Nährstoffe überhaupt verarbeiten könnten. Aber diese Algenphasen am Anfang entstehen deshalb. Kieselalgen sind tatsächlich auch wieder ein biologischer Abbauprozess, der aber auch in der Regel nicht im Filter stattfindet, sondern eher im Bodengrund. Es kann sein, dass du durch Kieselalgenphase deshalb jetzt besser durchkommst oder vielleicht keine Kieselalgenphase hast, aber das Grünalgenkommen hat mit dem Filter nichts zu tun. Und deshalb wirst du da vermutlich auch drauf stoßen, es sei denn, du hast halt einfach Glück und kommst halt so durch. Aber ne, Algen haben halt immer was mit dem Nährstoffungleichgewicht zu tun und der Filter hat in der Regel da wenig Einfluss drauf, es sei denn, du hast explizit Filtermaterialien im Filtern, die bestimmte Nährstoffe filtern. Entweder Aktivkohle oder sowas wie Nitratex oder Silikatex, die halt bestimmte Nährstoffe explizit rausnehmen und binden. Dann wäre das natürlich auch ein Einfluss auf das Nährstoffgleichgewicht beziehungsweise dann wahrscheinlich eher Ungleichgewicht, was wieder zu Algen führen könnte. Aber so kann es dir durchaus passieren, dass du durch die Algenphase nochmal durch musst. So, das waren die drei Fragen für heute. Ist wieder eine etwas kürzere Folge geworden, aber dafür ist es auch heute ehrlich gesagt schon wieder Freitagmorgen, als ich das aufnehme, wo heute Abend dieser Podcast direkt wieder rauskommen soll. Das heißt, ich bin wieder ein bisschen spät dran. Und ich muss heute nämlich auch noch ein bisschen weitermachen, was das Video angeht zu dem Nährstofflevelverlauf im 60p. Denn da war es jetzt so, ich habe jetzt 3 Wochen lang jede Woche die Nährstoffe mehrfach gemessen und das schön als Diagramm aufgezeichnet. Dann habe ich jetzt 2 Wochen lang so weitergedüngt, wie es nach der 3. Woche war, weil das erschien mir ein relativ guter Wert. Und jetzt fangen wir nochmal an mit einer Messreihe, um zu validieren, ob das wirklich so ist. Und dann kann ich euch nämlich im Video wirklich super viele Daten einfach zeigen, die halt gemessen sind. Das hat nichts mit meiner Meinung zu tun oder mit meiner Erfahrung. Das sind nackte Messwerte und damit natürlich sehr objektiv. Und da kann man wirklich sehr schön sehen, wie sich bestimmte Nährstoffe im Aquarium entwickeln und auch wie die Pflanzenmasse damit zusammenhängt. Ich habe natürlich immer Aufnahmen gemacht von dem Aquarium zu dem jeweiligen Stand. Und da kann man gut sehen, dass beispielsweise direkt nach dem Rückschnitt halt auch wenig Nährstoffe verbraucht werden und je mehr die Pflanzenmasse jetzt wächst, auch immer mehr Nährstoffe verbraucht werden. Super interessante Datenlage, die glaube ich sehr, sehr nützlich ist für jeden, der so ein bisschen Probleme hat mit seiner Düngung und seine Düngung selber einstellen muss, weil genau darum geht es natürlich. Und mit dieser Methode, ja, die ist aufwendig, du musst halt Messreihen machen, aber mit dieser Methode kannst du halt einfach jede Düngung perfekt auf dein eigenes Aquarium einstellen. Es gibt dann keine Ausrede mehr, ehrlich gesagt. Na, und da freue ich mich schon drauf. Das wird ein schönes Video. Das war super viel Aufwand zu filmen und das wird sicherlich ein Video werden, was jetzt auf meinem Kanal nicht das meistgeschaute Video wird, weil das Thema halt schon sehr speziell ist und auch sehr detailliert ist. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, das mal als Datengrundlage auch in einem Video zu sehen und dann besser nachvollziehen zu können. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche und wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Ende angehört hast. Wenn du diesen Podcast auf YouTube schaust und hörst, dann vergiss bitte nicht, den entsprechenden YouTube-Kanal zu abonnieren und dem Video dort einen Daumen nach oben zu geben. Dort kannst du übrigens auch unter dem Podcast kommentieren und mir so deine Meinung dalassen. Wenn du diesen Podcast über eine Podcast-Plattform oder über einen Podcatcher deiner Wahl gehört hast, dann vergiss dort bitte nicht zu bewerten, falls du es dort kannst. Am wichtigsten sind immer noch die Bewertungen bei Apple Podcasts und bei Google Podcasts. Die helfen enorm dabei, einen Podcast bekannter und wichtiger zu machen. Deshalb, falls du dort bewerten möchtest, wäre ich dir sehr, sehr dankbar für deine Bewertung auf einer dieser Plattformen und wir sehen uns jetzt bei der nächsten Folge wieder.